Herzlich willkommen zum Ausbildertalk rund um das Thema betriebliche Ausbildung. Wir wissen, die Ausbildung beginnt meist direkt nach der Schule, aber was passiert eigentlich in der Schule? Wir klären heute deswegen Fragen, wie sieht der Lehrplan die Vorbereitung für den praktischen Teil, für die Ausbildung, was sieht er da vor? Wir klären Fragen über das Thema Kreativität. Die wird nämlich immer wichtiger in der Ausbildung. Wird die auch genügend gefördert? Wenn ja, wie? Drittes Thema, Disziplin und Arbeitswille in Abschlussklassen. Wie sieht die denn eigentlich aus? Wie geht die Lehrerschaft damit um, die Pädagogen? Aber auch, was kann der Betrieb denn eigentlich nachher Sinnvolles tun? Wo kann er in junge Menschen investieren? Und das sind nur einige der Themen, die wir heute besprechen werden. Deswegen habe ich einen extrem spannenden Interviewgast heute bei mir. Ich freue mich, Angelika begrüßen zu dürfen. Und Angelika war 35 Jahre im Schuldienst, ist jetzt seit letztem Jahr im wohlverdienten Ruhestand. Hauptfach, was sie unterrichtet hat, studiert hat, war Deutsch und Nebenfach Geografie. Allerdings auch viele andere Fächer, muss man ehrlicherweise sagen, fachfremd auch noch unterrichtet. Deswegen tolle Einblicke, auf die ich mich freue, genau zu diesem Thema. Und ich glaube, jeder hat sich schon mal die Frage gestellt, ja, was passiert denn eigentlich in der Zeit davor? Die ist prägend und daraus können wir viel lernen, daraus sollten wir viel mitnehmen. Und deswegen starte ich jetzt mit ein paar Fakten zur Schule und Ausbildung. Was wünschen wir uns alle? Lehrer sollen alles und jeden verstehen, klare Grenzen setzen und gerecht sein. Sie sollen einfühlsam sein und durchsetzungsstark, sie sollen möglichst viel wissen und können, aber sich nicht als Besserwisser aufspielen. Das ist der Wunsch von uns allen, was Lehrer sein sollten. Außerdem natürlich den Ernst des Lebens vermitteln. Extrem wichtig, aber bitte mit Humor natürlich. Ja, so soll es sein. Klar strukturiert, höchst flexibel und große Gruppen als Alleinunterhalter begeistern. Lehrkräfte sind aber besonders dann auch die Gestalter der Zukunft für die Schüler, die nachher bei uns in den Unternehmen sind. Denn sie bereiten diese vor für komplexe Situationen und deswegen sollte die Ausbildung, die eigentlich schon vor der eigentlichen Ausbildung anfängt in der Schule, ja die ideale sein. Wie kann das alles funktionieren? Welche Herausforderungen sind in den letzten Jahren im Unterrichten von Schülern auf Lehrkräfte massiv zugekommen? Vor allem die erste Frage an dich jetzt, was hat sich denn so geändert mit den Generationen XY oder jetzt die ganz neue Generation Z, also die ganz Jungen, die jetzt mit 19 oder jünger in die Unternehmen kommen? Welche Herausforderungen sind da im Unterrichten entstanden?
Ja, also so in den letzten Jahren hat ja ziemlich deutlich die Disziplin und auch der Respekt abgenommen, sowohl gegenüber den Lehrern als auch gegenüber den Mitschülern. Die Leistungsbereitschaft hat abgenommen. Die Eltern kümmern sich weniger um ihre Schüler, also ist weniger Rückhalt zu Hause. Gab es in den letzten Jahren zunehmend Probleme.
Okay, jetzt beklagen ja Betriebe vor allem immer eins, nämlich Schwächen in Mathe und Deutsch. Betriebe sagen, Schüler sind nicht vorbereitet für die Ausbildung in genau diesen Dingen, die sie eigentlich in der Ausbildung extrem brauchen. Das ist Rechtschreibung, Grammatik, Deutsch. Siehst du da generell Probleme bei allen Schülern? Sind das Gruppen oder kann man das unterscheiden?
Ja, also ich habe auch viel in fünften Klassen unterrichtet, wo wir die Schüler von den verschiedenen Grundschulen bekommen. Also wir haben die Schüler von einigen Grundschulen bekommen und da gibt es relativ große Unterschiede. Manche sind gut vorbereitet, sowohl in Rechtschreibung wie Grammatik. Andere sind fast überhaupt nicht vorbereitet und weisen also große Defizite auf, sodass man also erst einmal üben muss, schreiben und lesen. Und eigentlich sollte man ja mit etwas anderem schon weitermachen. Das sollte eigentlich in der Grundschule geübt worden sein.
Okay, das heißt, die Probleme kommen hier schon aus den Schulen davor, Grundschulen, aus den verschiedenen Grundschulen, teilweise, aus denen die Schüler kommen. Ja. Man kann also, so habe ich das rausgehört heute, nicht immer gleich in der fünften Klasse das machen, was eigentlich der Lehrplan vorsieht, richtig, weil die Schüler unterschiedlich gut oder schlecht vorbereitet sind. Ja. Zieht sich dann das so bis in die 10. Klasse oder sieht man da Unterschiede? Werden die auf ein Level oder können die auf ein Level gebracht werden dann bis in der 10. Klasse? Oder,
ja klar, ja. Sie können schon auf einen Level gebracht werden. Ich meine, von der Motivation her sind die Fünftklässler schon noch, also sagen wir mal, ein großer Teil von denen wesentlich mehr motiviert, wie wenn sie dann in Klasse 7 oder 8 sind, wo sie dann in der Pubertät sind und verständlicherweise auch keine so große Lust mehr haben. Es ändert sich dann wieder am Ende der 9. Klasse, wenn sie sehen, es geht jetzt auf die Prüfung zu. Aber manchmal ist es auch fast zu spät, sich dann nochmal auf den ganzen Stoff vorzubereiten.
Okay, wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema zurückgehen, Rechtschreibung, also Mathe und Deutsch, diese zwei Fächer eben, die oft bemängelt werden, dass sie da nicht vorbereitet sind. Ich meine, das sind ja zwei Fächer, die sind ja durchgehend von der 5. bis zur 10. Klasse eigentlich im Lehrplan verankert. Ja. Aber muss man vielleicht hier sagen, dass das Thema nicht mit den notwendigen Werten, mit der notwendigen Praxis oder ausreichend Stunden im Lehrplan verankert ist? Oder wie kannst du dir jetzt als Deutschlehrerin erklären, dass immer noch so viele diese Schwächen haben, besonders jetzt, das früher vielleicht nicht so extrem war?
Ja, es wird einfach weniger Wert, wesentlich weniger Wert auf Rechtschreibung und Grammatik und auch Sprachstil gelegt. Das hängt zusammen mit den Lehrplänen, teilweise auch mit Lehrern, die keinen so großen Wert mehr drauflegen. Es hat sich einfach in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel geändert. Früher hat man eher mal einfach immer wieder zwischendrin gepaukt, was überhaupt nicht mehr in ist, sage ich mal, aber teilweise wirklich notwendig. Einfach üben, üben.
Okay, also du führst es auch so ein bisschen darauf zurück, auf zwei verschiedene Dinge. Einmal die Lehrer, Kollegen oder letztendlich die Schule, die vielleicht nicht mehr so den notwendigen Wert darauf legt, wie es mal der Fall war. Und zum Zweiten auch das Vernachlässigen von Üben, denn nur so ist natürlich eine Rechtschreibung und vor allem auch eine Ausdauer in Mathe und die Kenntnisse, ist das auch vorhanden.
Ich meine, der Trend zur Gemeinschaftsschule ist sowieso da. Es gibt in vielen Gemeinden gibt es schon ein oder zwei Gemeinschaftsschulen und in diesen Schulen wird überhaupt kein Wert mehr gelegt auf Rechtschreibüben. Die schreiben zum Beispiel in der 5. Klasse überhaupt kein Diktat mehr. Sodass also diese Fähigkeiten völlig unter den Tisch fallen.
Okay, das ist jetzt klar deine Ansicht. Ich meine, es gibt natürlich auch Verfechter von diesen Gemeinschaftsschulen. Wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, du hast ja in dem Bereich auch Erfahrung, weil du speziell Nachhilfeangebote hast für Schüler, die teilweise auch aus diesen Schulen
richtig,
sind.
Richtig,
also das ist jetzt von dir nicht nur irgendwie eine, das könnte so sein, sondern du weißt, dass das teilweise...
Das ist meine persönliche Erfahrung.
Deine persönliche Erfahrung, genau. Okay. Stichwort Nachhilfeangebote, speziell jetzt wieder zum Thema Deutsch. Gibt es denn aus deiner Sicht genügend Nachhilfeangebote, die Schüler nutzen könnten?
Also die Schule, in der ich unterrichtet habe, da gab es Nachhilfeangebote für Klasse 5 und 6 in Deutsch. Allerdings in Mathematik nicht, leider, wäre auch sehr notwendig gewesen. Die Angebote werden also zumindest von den jungen Schülern, von den Fünftklässlern und den Sechstklässlern werden auch angenommen. Ja, da war also oft ein richtiger Run auf diese Angebote, sodass die Lehrer gar nicht gereicht haben. Also der Bedarf wäre da und das Interesse. Also wie gesagt, für Deutsch gab es an unserer Schule dieses Angebot, in Mathe nicht.
Okay. Muss man vielleicht kurz dazu sagen, was war das für eine Schule? Also nur wie groß war sie? Wie viele Schüler
also hat sie? Zwischen, sagen wir mal, 700 und 800 Schülern.
Okay, also Realschule mit 700 bis 800 Schülern. Du hast es gesagt, speziell in den 5. und 6. Klassen war das Angebot da. Wie war das in 9. und 10. Klassen? Also da, wo sie es eigentlich extrem bräuchten?
Ja, richtig. Ich meine, 9. und 10. Klasse gab es diese Angebote, vor allen Dingen in der 10. für Deutsch, Englisch und Mathematik. Wobei natürlich in Deutsch, das ist klar, da hat man auf die Prüfung hingearbeitet und da keine Rechtschreibung mehr gefordert wird, wie es früher mal gewesen ist, hat man da natürlich auf Aufsatzerziehung hingearbeitet.
Okay.
Also alles, was in der Prüfung kommen konnte.
Ja. Ja. Okay, also sicher auch noch so ein Grund, dass natürlich die Prüfungen sich verändert haben. Wenn du sagst, das wird jetzt nicht mehr gefordert, gut, dann wird das natürlich auch nicht mehr unterrichtet. Problem, wir brauchen es nachher alle. Wenn ich auch wieder hier an meine Zeit als Ausbildungsleiter zurückdenke, und die Auszubildenden in den Sekretariaten eingesetzt sind, wo sie Briefe schreiben, wo sie Bewerbungseinladungen schreiben. Wie sieht das aus, wenn das so rausgeht? Also wieder hier gleiches Problem. Ja, woran könnte es denn deiner Meinung nach liegen, dass das Angebot jetzt in dem Fall zwar zumindest jetzt zum Thema Deutsch da ist, aber die Nachfrage nicht? Du hast jetzt einen Grund genannt, es wird nicht mehr in der Prüfung abverlangt, deswegen ist das Angebot vielleicht noch da, aber die Nachfrage dann nicht mehr. Hat es für dich noch weitere Gründe, warum Schüler Nachhilfeangebote nicht mehr nutzen?
Also in den Oberklassen, Klasse 9, 10, denke ich, ist es teilweise auch eine Zeitfrage, ja, dass sie dann einfach nachmittags nochmal kommen müssen oder länger bleiben müssen und sonst irgendwelche anderen Verpflichtungen haben. Da ist jetzt zum Beispiel das Fach Deutsch am wenigsten frequentiert gewesen. Englisch und Mathematik wurde schon in Anspruch genommen. Mhm. Aber viele haben dann vielleicht gedacht, ich muss das Fach nehmen, wo ich am schwächsten bin, und Deutsch ist dann mehr oder weniger ein bisschen unter den Tisch gefallen.
Mhm. Okay. Mhm. Anderes Thema. Auch sehr wichtig, denn es wird immer mehr gefördert, vor allem die Arbeitsgebiete, die Aufgaben, die Auszubildende bekommen, die werden immer komplexer. Nehmen wir nur Beispiel Berufsbild, früher Mechaniker und Elektroniker zusammen, jetzt geworfen als Mechatroniker. Also es wird den Schülern mehr abverlangt, und da ist sicher auch ein Punkt das Thema Kreativität. Wichtiges Thema Meinung nach, das sich eigentlich durch die ganze Schullaufbahn durchziehen sollte. Wie wichtig ist Kreativität für Schüler deiner Meinung nach?
Meiner Meinung nach ist die sehr wichtig, weil über Kreativität kann einer sein Selbstbewusstsein verbessern, seine Ideen mit einbringen. Ganz wichtig ist auch, dass man einen Schüler immer mal wieder lobt und ihm zeigt, du kannst das, dass man seine Stärken fördert, und die liegen eben oft auch in kreativen Arbeiten. Und Schüler, die kreativ arbeiten dürfen, zusätzlich zu allen anderen Fächern, die können sich auch verbessern.
Okay. Ja. Welche Angebote gibt es denn dazu? Wie kann man sich das vorstellen, was Schüler hier nutzen könnten vom schulischen Angebot her?
Also in unserer Schule gab es eigentlich eine ganze Menge, ne, für die Oberklassen, zum Beispiel im Bereich BK gab es kreative Angebote im Bereich Sport. Dann ich selber habe eine Theater-AG geleitet, wo die Kleinen und die Großen mitmachen konnten, im Bereich Schülerzeitung, also es, oder im Bereich Biologie gab es auch eine, also es gab schon Angebote, viele.
Okay, die waren prinzipiell alle freiwillig?
Oder? Freiwillig, ja.
Aber es wurde in einem Zeugnis aufgeführt, oder?
Ja, genau.
Okay,
ja.
Also spricht auf jeden Fall schon mal für die Schüler, das ist ja jetzt auch wieder so ein Tipp.
Auf jeden Fall.
Wenn man ein Zeugnis bekommt, kann man prinzipiell das Notensystem heutzutage hinterfragen, das ist aber wieder ein anderes Thema. Ja, ja. Aber spannend wird es dann, wenn zum Beispiel in diesen Zeugnissen steht, hat teilgenommen an der AG sowieso,
richtig,
weil das zeigt, okay, der Schüler hat das freiwillig gemacht. Das Thema Kreativität wurde auf jeden Fall gefördert und ihm war, oder ihr war Schülerin, der wichtig, in diesem Thema was zu machen. Und du hattest jetzt gesagt, du hast die WG, die Theater wie AG geleitet.
Ja.
Das heißt, ihr habt dort...
Wir haben immer geprobt auf eine Aufführung, ob es jetzt schulisch war oder bei einem Elternabend, was auch immer gefragt wurde. Also auf jeden Fall haben wir immer auf eine Aufführung geprobt. Ja. Aber da war eben meine Erfahrung, dass vorwiegend jüngere Schüler gekommen sind.
Okay.
Ein paar sind mir auch treu geblieben bis zur Klasse 9-10. Mhm. Aber es waren verhältnismäßig wenig. Viele haben es begründet mit Zeitmangel, sie müssen lernen und so weiter.
Ja. Okay, das ist ein extrem spannendes Thema, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, denn ich weiß, dass Götz Werner, der Gründer von der Drogeriemarktkette DM, dass der Theater-Workshops in seiner Ausbildung eingebaut hat, die er den Lehrlingen, oder er nennt sie Lernlinge, gibt. Und es ist interessant, also ich habe das selber auch schon gemacht, war auf vielen Messen, habe dann an dem Stand vom DM gefragt, was hat euch besonders gut gefallen in der Ausbildung, und die Antwort war immer wieder, was hängen geblieben ist, dieser Theaterworkshop. Weil sie haben extrem viel gelernt in diesen Workshops, und deswegen Theater AG, wenn es das in der Schule gibt, extrem spannendes Thema, wo wir natürlich auch allen dazu raten können, das macht Sinn. Oder natürlich kann man das auch für die Ausbilder oder Unternehmer, die zuschauen, empfehlen, da das den Auszubildenden später noch zu geben. Denn das hat mehr mit der Ausbildung zu tun und mit der Leistung, mit dem, was Auszubildende lernen dabei, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Okay.
Also ja? Vielleicht, ja? Es fördert also ungemein das Selbstbewusstsein, weil ja. Die Schüler müssen aus sich rausgehen, sie müssen etwas auswendig lernen, sie müssen Gestik üben und vor allen Dingen, sie müssen vor anderen auftreten.
Ja.
Ja? Und ja. Müssen sich trauen und das fördert ungemein das Selbstbewusstsein.
Ja. Okay, absolut spannend. Ja, wie können denn aus deiner Sicht besonders leistungsschwache Kinder in einer Gruppe gefördert werden? Also wir sind jetzt wieder bei einem anderen Thema, aber trotzdem auch wichtig, denn das haben wir auch später in der Ausbildung betrieben mit, keine Ahnung, 4, 5 Auszubildenden zum Beispiel. Einer ist dabei, der ist besonders leistungsschwach. Was ist deiner Meinung nach richtig? Ist es zum Beispiel aus deiner Meinung nach richtig, diese Ausbildungs- oder leistungsschwachen Schüler oder von anspruchsvollen Aufgaben zu trennen oder sollten die genau da eingebunden werden? Was ist aus deiner Erfahrung als Pädagogin aus der Schule?
Also ich denke, man sollte nicht nur fördern, sondern auch fordern. Denn wenn einer wirklich sich dann anstrengt und sein Ziel erreicht und dafür noch gelobt wird und sieht, was er da vollbracht hat, der gewinnt unheimlich an Selbstbewusstsein. Mhm. Und man kann ihm ja Hilfestellungen geben, alle möglichen, sodass er sein Ziel auch erreicht. Also gleich zurückstecken finde ich falsch.
Mhm. Okay, also auch versuchen, sofern das natürlich möglich ist, im Rahmen des Möglichen, die besonders diese leistungsschwachen jungen Menschen dann auch einzubinden in komplizierte, komplexere Aufgaben, ja. Gerade um da dann nachher das Ziel zu erreichen. Und das kann vielleicht auch nur erreicht werden, wenn die genau diese Aufgaben auch probieren. Ich meine,
ja klar, man braucht dazu natürlich Geduld und ein bisschen Durchhaltevermögen, aber ich denke, dass man das schon schaffen kann. Und wenn man auch erkennt bei einem Schüler oder einem Lehrling, welche Stärken er hat und diese fördert, ich denke, da kann man sehr viel erreichen. Okay. Und jeder hat Stärken, nicht nur Schwächen.
Ja. War das bei dir jetzt auch im Rahmen von so einer Klassengemeinschaft möglich oder inwieweit war das möglich, da auf solche Schüler einzugehen?
Nur teilweise, weil die Klassengemeinschaften vor allen Dingen in den Oberklassen sind sehr groß. Und da ist es manchmal schwierig, wenn man nur ein paar Stunden in dieser Klasse hat, dann auf die Einzelnen einzugehen. Gut, bei den jüngeren Schülern, da kann man vielleicht Gruppen bilden. Und da ist es vielleicht eher möglich, aber in den Oberklassen ist es schwierig. Da müssen Sie dann schon in so eine angebotene AG Deutsch oder Mathe oder Englisch gehen.
Okay, also da sind wir dann wieder bei den Nachhilfeangeboten, die ja auch leider nicht immer genutzt werden. Hängt das jetzt mit diesen leistungsschwachen Schülern vielleicht auch mit der Klassengröße zusammen? Hat sich die verändert in den letzten Jahren?
Leider nicht. Also die Klassengrößen waren eigentlich schon immer ziemlich, sagen wir mal, an die 30, je nachdem. Und das hat sich leider nicht verändert, also nur in Ausnahmefällen.
Das heißt, der Klassenteiler, also die Größe einer Klasse, ab der die Klasse geteilt wird, ist bei wie viel?
Ich glaube 2 oder 33, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Aber Sie müssen immer wieder mit Klassen rechnen, wo Sie dann 30 Schüler vor sich sitzen haben.
Okay, das ist natürlich extrem viel. Wir sprechen zwar jetzt von Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Wahrscheinlich ähnlich, gehe ich davon aus. Ja. Okay, nächstes Thema, Regelverstöße. Was sollte man denn deiner Meinung nach machen? Was macht Sinn, junge Menschen für Regelverstöße generell zu bestrafen? Oder wenn nicht, was ist dein Ansatz?
Ja, ich denke, bei den jüngeren Schülern diese berühmte Strafarbeit, das ist schon eine Möglichkeit, jetzt bei Schülern in Klasse 9 oder Klasse 10, da bringt Strafarbeit überhaupt nichts mehr. Also da kann man es wirklich nur über die Leistung machen und dass man mit dem Schüler redet, eventuell auch die Eltern mit einbezieht, was man bei jüngeren Schülern ja auch tut. Vor allen Dingen indem man auch den Schülern insgesamt Aufgaben gibt, dass sie etwas erledigen müssen bis dann und dann und das präsentieren müssen vor der Klasse, wo sie dann auch mal in eine bestimmte Situation kommen, wo sie sich vielleicht nicht unbedingt blamieren wollen. Mhm. Also ich denke, dass es eher in diese Richtung sinnvoll ist.
Okay.
Ja, eine Sonderaufgabe würde ich sagen, aber keine Strafarbeit. Und die müssen sie dann auch vortragen, die müssen zeigen, was sie können und bekommen sie auch ein Lob dafür, wenn es gut ist.
Das heißt konkret jetzt an einem Beispiel, irgendein störender Schüler, der den Unterricht immer wieder aufhält, andere vielleicht noch anstiftet, den bestrafst du in den 9. oder 10. Klassen eigentlich weniger, weil du sagst, das hat keinen Sinn, das bringt nichts, sondern du gibst dem dann eine besondere Aufgabe, bei der er sich unter Umständen vor den anderen blamieren könnte, wenn er es nicht macht.
Oder auch nicht. Da habe ich schon anderes erlebt.
Ah, okay. Ja. Also du hast damit auch tatsächlich Erfolgserlebnisse.
Ja, ich habe schon Erfolgserlebnisse gehabt. Ich meine, gut, wenn jetzt ein Schüler total über die Stränge schlägt, dann geht es natürlich übers Rektorat. Ja. Dann hast du keine andere Möglichkeit oder über die Eltern. Aber viele Schüler sind ja jetzt nicht bösartig. Die sind halt einfach undiszipliniert und so weiter.
Unkonzentriert okay. Gut, da kommt natürlich mal einiges zusammen. Ja, was stellst du denn allgemein zu Disziplin und Arbeitswille in den Abschlussklassen fest?
Also ich würde sagen, manche merken es sehr spät, dass es wirklich, wie man so schön sagt, um die Wurst geht. Mhm. Ja, manche merken es früh genug und tun auch etwas. Und es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Schüler, die sind also wirklich dann verhalten sich diszipliniert, die arbeiten auch. Es gibt aber halt andere auch, die sind schlampig und merken also bis zuletzt nicht, worum es eigentlich geht. Das gibt's auch.
Okay. Und hängt das irgendwie dann auch mit den, oder kann das auch mit den Eltern zusammenhängen, dass die sich da nicht genügend einbringen? Oder anders gefragt, wenn jetzt ein Ausbilder genau solche Probleme hat, ein Auszubildender, der einfach nicht mitmacht, macht das unter Umständen Sinn, da die Eltern mit ins Boot zu holen? Was ist da deine Erfahrung? Also vor allem bei den Minderjährigen
ja,
dann.
Ja, auf jeden Fall. Also mit den Eltern sollte man immer sprechen, Rücksprache nehmen. Es ist wichtig, finde ich.
Okay, gut. Klar, man muss dazu sagen, sobald sie dann über 18 sind, ist das wieder ein anderes Thema.
Ja, aber in der Realschule sind sie in der Regel noch unter 18 und dann ist es schon wichtig. Oft wissen die Eltern gar nicht, was los ist.
Okay. Wie gehst du denn mit dem Thema um oder hast du irgendwie eine Lösung jetzt gerade bei undisziplinierten oder unarbeitswilligen Schülern, die umzuerziehen sozusagen im Rahmen des Möglichen? Ist das möglich?
Also letztendlich geht es wirklich nur über die Leistung. Also ich persönlich habe es dann halt häufig so gemacht, dass ich die Leistungsanforderungen angezogen habe. Ich habe öfter einen angekündigten Test geschrieben und dann hat der ein oder andere dann schon gesehen, so geht's nicht, da muss ich mich schon ein bisschen zusammenreißen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Man sucht auch das Gespräch natürlich mit den Schülern. Also in der Regel habe ich da eigentlich immer positive Erfahrungen gemacht.
Okay. Mal von der anderen Richtung gesehen, hast du auch eine negative Erfahrung gemacht, wo deine Eltern auf dich zukamen und gesagt haben, so geht's nicht, ja, wir akzeptieren das nicht, dass sie mit meinem Kind da dementsprechend schlechte Noten geben? Oder
also ich
hat sich das auch verändert? Nee,
ich persönlich eigentlich nicht. Aber ich meine, die Elternschaft hat sich schon geändert. Also die Schüler, die jetzt nachkommen von den unteren Klassen, da sind die Eltern etwas anders. Die Elternschaft hat sich geändert. Also ich persönlich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Eltern aus der Oberklasse.
Also hier vielleicht dann auch der Lösungsansatz, Eltern frühzeitig einbinden, damit die auch sehen, worum es geht und nicht das Gefühl haben, okay, da macht der Lehrer, die Lehrerin irgendwas, womit ich nicht einverstanden bin, aber gar nicht weiß eigentlich, was dahinter steckt.
Ich meine, bei Elternabenden, also ich habe das zumindest immer sofort gesagt, wenn Sie ein Problem haben, dann melden Sie sich bitte sofort bei mir. Anstatt dass sich das dann anhäuft und am Schluss gibt es einen Knall.
Absolut. Okay. Kannst du uns noch einen Tipp geben, wo können Betriebe sinnvoll investieren, um junge Menschen erfolgreich zu machen? Also, oder in was sollten sie vor allem investieren bei jungen Leuten, damit die erfolgreich in die Ausbildung starten bzw. den Start finden?
Also ich denke, ganz wichtig ist, was für mich als Lehrer immer gegolten hat, wenn ich von meinem Schüler etwas verlange, dann muss ich auch ein entsprechendes Vorbild sein. Mhm. Das heißt, ich kann nicht rumschlampern, ich muss zeigen, dass ich arbeite, dass ich diszipliniert bin, dass ich meine Materialien dabei habe, dass ich mich respektvoll verhalte gegenüber den Schülern. Mhm. Und wenn ich das, ich muss Vorbild sein, das ist ganz, ganz wichtig.
Okay. Ja. Okay. Letztes Thema, das ich anschneiden möchte. Schüler, die nach der Schule ein Studium beginnen.
Ja.
Wie viele sind das so rein gefühlsmäßig geworden? Wie viele sind das insgesamt, deiner Meinung nach, jetzt heutzutage?
Also sagen wir mal so, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das enorm verändert, sodass so in meinen letzten 10. Klassen, sagen wir mal, mindestens 75% von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt haben, natürlich mit dem Ziel, einmal studieren zu können, mhm, und eigentlich nur wenige eine, ja, Lehre begonnen haben, was ich immer sehr schade fand.
Okay, ja, also die Tendenz ist, glaube ich, auch vielen, die jetzt zuschauen, klar. Wir greifen das Thema immer wieder auf, aber die spannende Frage, die sich jetzt darauf anschließt, zielt ja auf einen Fakt ab, und zwar, dass die Abbruchquote bei Studenten extrem hoch ist. Wie kannst du dir das erklären, dass so viele zwar das Studium starten, dann aber wieder abbrechen?
Ja, ich denke, das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Es fängt ja schon an bei der weggefallenen Empfehlung von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Inzwischen ist sie wieder da, aber nicht bindend. Mhm. Ja, so dass der Trend war einfach immer, mein Kind muss Abitur machen, mein Kind muss studieren. Das ist so eine gesellschaftliche Entwicklung, was natürlich viele Schüler in die falsche Schulart getrieben hat. Ja. Und dass sie halt mit Ach und Krach ihren Abschluss gemacht haben. Und dazu kommt natürlich, dass die Leistungsanforderungen, zumindest in meiner Schulart, die ich kenne, in den letzten 10, 20 Jahren nach unten gegangen sind, auch in der Prüfung.
Okay, also zwei Big Points. Einmal die Leistungsanforderungen, die zurückgegangen sind, ja, tatsächlich, trotzdem aber logischerweise in der Praxis, in der Ausbildung nachher gebraucht werden. Ja. Wir haben das Thema Deutsch jetzt heute speziell aufgegriffen, da du Deutschlehrerin warst. Und das andere natürlich, dass keine Empfehlung mehr ausgesprochen wird. Das heißt ja, wenn ich das nochmal zusammenfasse, von der Grundschule kann auch ein leistungsschwacher Schüler aufs Gymnasium theoretisch gehen.
Theoretisch, ja.
Wie lange er da durchhält, ist eine andere Frage.
Er wird nicht lange durchhalten. Aber
Problem ist aber unter Umständen, dass er vielleicht auch andere Schüler blockiert, beziehungsweise die Leistung der ganzen Klasse beeinflusst. Denn dann haben wir wieder das Thema, das wir jetzt heute besprochen haben. Du hast so eine Klasse, du hast ein paar leistungsschwache Schüler drin, die da eigentlich gar nicht reingehören, musst sie aber irgendwie mitziehen. Mhm. Und das hat dann natürlich wieder Auswirkungen auf den Rest des Schulens.
Ja, also so die Erfahrungen in den letzten Jahren, die ich an der Schule war, waren halt die, also seit diese Empfehlung abgeschafft wurde, dass wir immer mehr eigentliche Hauptschüler bei uns in der Realschule hatten und wahrscheinlich am Gymnasium viele Realschüler. Und dass das Niveau dann gesunken ist, das heißt aber, wenn du unterrichtest, musst du dich immer nach dem Schwächsten richten. Das heißt, die Elite oder sagen wir mal die Guten, die da drin waren, die haben darunter eigentlich gelitten. Die mussten immer hinten anstehen, mehr oder weniger. Ja, weil man alles x-mal erklären musste und so weiter.
Okay, ja, das erklärt natürlich die sozusagen Wurzel allen Übels, ja, oder vielen Übels. Trotzdem hoffe ich, dass wir jetzt in dem Interview, und das war auch fast schon die letzte Frage, ein bisschen so die Tipps gegeben haben, was oder wo sollten den Unternehmen den Fokus drauf legen. Trotzdem die allerletzte Frage an dich: Hast du einen Tipp für Schüler, für Schüler in Abschlussklassen und vor allem für Ausbilder, die diese dann aufnehmen?
Ich meine, gut, für Schüler in Abschlussklassen ist mein erster Tipp, rechtzeitig anfangen oder nicht auf den letzten Drücker sich vorbereiten, sondern rechtzeitig anfangen, die Arbeit verteilen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Tipp, meiner Meinung nach. Und für die Ausbilder, wie gesagt, diese Vorbildfunktion, die ich vorher gesagt habe, und vielleicht auch einfach mal drauf gucken, welche Stärken hat denn der Lehrling, der jetzt da vor mir sitzt, der hat ja nicht nur Schwächen, und kann ich die irgendwie fördern?
Ja. Okay, vielleicht einfach als Ergänzung, weil wir das ja vorher auch schon gesagt haben, auch die Angebote wahrnehmen.
Richtig,
ja. Die es gibt, einmal natürlich zur Nachhilfe, aber auf der anderen Seite auch zu den AGs, die Schulen anbieten. Ob das nun alle Schulen machen, wissen wir nicht, aber es gibt sicher genügend, die solche freiwilligen AGs anbieten, und das kommt natürlich extrem gut im Vorstellungsgespräch oder in der Bewerbung allgemein. Neben Praktikas und Ehrenämter, das ist auch immer so ein Punkt, wo ich persönlich immer Wert drauf gelegt habe, beziehungsweise da der Bewerber punkten konnte. Okay, ja, das war super. Danke erstmal für das Interview, für die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich denke, wir haben einiges gesehen, was man sonst nicht so erfährt, vor allem wenn wir die Auszubildenden nur sehen, beziehungsweise eben dann die jungen Menschen nach der Schulzeit. Aber was passiert eigentlich davor? Wir haben gesehen, okay, die Ausbildung beginnt dort, und in diesem Sinne bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Hinweis auf meine Website www.bemconsulting.de, da finden Sie weitere Infos. Es gibt auch einen Podcast mit Daten, Zahlen, Fakten, mit Terminen für Ausbilder, Unternehmer, die spannend sein könnten im Bereich Berlin, aber auch deutschlandweit. Bitte bewerten Sie auch gerne das Interview. Geben Sie einen Daumen hoch, schreiben Sie, was Ihnen gefallen hat, was würden Sie besser machen, Anregungen, Kommentare, was interessiert Sie, wo sollten wir tiefer eingehen in die Themen. Und in diesem Sinne darf ich mich bedanken und freue mich, Sie nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke.